Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Jonas Rees am Mikrofon. Schönen guten Abend. 32 Tage sind es noch bis zur US-Wahl. Und jetzt das. Präsident Donald Trump hat sich mit Covid-19 angesteckt. Er reiht sich damit ein in die mehr als 7 Millionen bestätigten Corona-Fälle in den USA. Die Reaktionen darauf sind höchst unterschiedlich. Genesungswünsche von seinen Amtskollegen weltweit. Die Finanzmärkte reagieren zunächst mit hohen Verlusten. Und in den sozialen Netzwerken kursiert viel Schadenfreude, weil es mit Trump ausgerechnet einen Maskenverweigerer getroffen hat, der selbst nicht mit Spott spart.
Going into crowds, unmasked and all the rest was sort of a brazen invitation for something like this to happen.
Ohne Maske in Menschenmengen, das sei eine dreiste Einladung an das Virus gewesen, erklärt die Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi von den oppositionellen Demokraten mit Blick auf Trumps Infektion. Jetzt heißt es, Trump habe nur leichte Symptome. Wie wurde diese Nachricht in den USA aufgenommen und was bedeutet die Krankheit für den weiteren Verlauf des Wahlkampfs? Antworten gleich darauf von unserer US-Korrespondentin und im Gespräch mit Michael Wertz vom Center for American Progress in Washington. Außerdem in dieser Sendung eine Bilanz des EU-Gipfels, an dessen Ende nun doch Sanktionen gegen Belarus stehen. Und ist Verkehrsminister Scheuer noch zu halten? Nach seinem jüngsten Auftritt im Untersuchungsausschuss sind die Fragezeichen eher noch größer als kleiner geworden. Nach Boris Johnson in Großbritannien, Jair Bolsonaro in Brasilien, jetzt also Donald Trump. Alle drei sind oder waren Corona-positiv und alle drei verbindet eine laxe Haltung gegenüber dem Virus, eine zögerliche Krisenpolitik und auch eine hohe Anzahl an Infektionen im eigenen Land. Mit Donald Trump hat es aber ausgerechnet auch einen Wahlkämpfer getroffen. In etwas mehr als einem Monat stehen in den USA die Präsidentschaftswahlen an. Doris Simon ist jetzt live für uns aus Washington zugeschaltet. Was ist denn zur Stunde zum Gesundheitszustand Trumps bekannt?
Ja, inzwischen ist bekannt, dass der Präsident wohl über die Erkältungssymptome hinaus, von der die New York Times schon recht früh berichtet hatte, auch erschöpft sei. Das hat sein Arzt gesagt. CNN berichtet davon, dass der Präsident ein Fieber habe. Und das Weiße Haus hat bestätigt, dass Donald Trump ein experimentelles Medikament bekommen hat, über eine Infusion, einen Cocktail synthetischer Antikörper, der die Abwehrkräfte stärken soll. Außerdem ist, aber das wird derzeit noch nicht als nötig empfunden, im Walter Reed Militärhospital vorsichtshalber, das tut man immer in solchen Fällen, eine Suite für den Präsidenten vorbereitet worden, für den Fall, dass es ihm schlechter gehen soll. Insgesamt klingt das noch anders als heute Vormittag, als der Stabschef Mark Meadows im Weißen Haus, übrigens ohne Maske, vor die Presse trat und dann sagte, der Präsident sei fit und voller Energie und habe sich als erstes nach der Wirtschaft erkundigt und wolle weiter arbeiten wie bisher. Danach klingt es jetzt erstmal nicht und das vielleicht auch ein Indikator. Donald Trump hat seit seinem Tweet von heute Nacht um 1 Uhr hiesige Zeit, dass er positiv getestet wurde, keinen neuen Tweet abgesetzt. Ich glaube, das ist in all den Jahren nie vorgekommen.
Also äußerst widersprüchliche Informationen dort. Sind denn weitere Infektionen aus seinem Umfeld oder auch aus der Regierung bekannt?
Die gute Nachricht, Vizepräsident Mike Pence, das ist derjenige, der, wenn es wirklich ernst wird, einspringen würde für den Präsidenten bei der Ausübung der Amtsgeschäfte, der ist negativ getestet worden heute, auch der Außenminister. Auch Leute aus Trumps Umfeld wie seine Tochter Ivanka und deren Mann Jared Kushner sind negativ getestet, aber es gibt eben auch eine ganze Reihe von Leuten, die positiv getestet worden sind. Und im Weißen Haus, das berichten hier Medien, gibt es auch eine Menge Unruhe und Unmut darüber, dass so wenig und so spät die eigenen Leute, die eigenen Mitarbeiter darüber informiert worden sind. Es hatte ja eine Beraterin von Präsident Trump positiv getestet, Hope Hicks. Und trotzdem hat der Präsident dann gestern noch einen Fundraiser gemacht. Und diese Information scheint wohl nicht sofort an alle, die betroffen gewesen sein könnten, weitergegeben worden sein. Denn tatsächlich hat der Präsident in dieser Woche ja Wahlkampfauftritte absolviert. Er hat das TV-Duell mit Joe Biden abgehalten. Joe Biden hat auch negativ getestet, wie eben auch Nancy Pelosi. Und er hat noch sehr viele andere Leute, die nicht bekannt sind, getroffen. Ob das Militärpersonal ist, das ihn fliegt oder beschützt, ob das Angestellte sind, Kellner in seinem Golfclub in Bedminster. Er hatte mit vielen Leuten Berührung.
Herausforderer Joe Biden hat sich getestet, er ist negativ. Er hat sich aber auch geäußert zu der Infektion von Trump. Was hat er gesagt und wie wurde dessen Nachricht so insgesamt aufgenommen in den USA?
Als erstes hat Joe Biden gleich, als er davon erfahren hat, dass Donald Trump und die First Lady Melania Trump positiv getestet sind, hat er ihnen seine guten Wünsche und die seiner Frau übermittelt, dass er für beide bete, dass sie bald wieder gesund sein würden. Joe Biden hat übrigens nicht vom Weißen Haus erfahren, dass die Trumps erkrankt sind, sondern erst über die Medien. Heute Nachmittag, vor ungefähr einer halben Stunde, hat er einen Wahlkampfauftritt gehabt und bei der Gelegenheit hat er gesagt, das sollte allen eine starke Ermahnung sein, dass das Coronavirus ernst genommen werden muss. Das ist jetzt für Joe Biden nichts Neues. Das sagt er seit Monaten. Das ist ein großes Thema. 207.000 Menschen sind inzwischen in den USA an dem Virus gestorben. Und er hat noch einmal betont, die Maske ist das wichtigste Instrument, mit dem wir unsere Lieben schützen können, nicht nur uns selber. Seien Sie patriotisch, tragen Sie eine Maske, hat er die Leute aufgefordert. Das ist insofern fast schon ironisch, weil er am Dienstag beim Fernsehduell von Donald Trump dafür verspottet wurde, dass er ja, selbst wenn er meilenweit entfernt sei von Menschen, immer noch eine Maske, eine Riesenmaske trage.
Trump jetzt in Quarantäne, was bedeutet das denn für den Wahlkampf? Der ist ja in vollem Gange. Was ist dazu jetzt bekannt? Wie geht der weiter?
Ja, da hat sich auch einiges über den Tag entwickelt. Am Morgen klang das eben noch so ein bisschen, ja, Trump macht weiter, er arbeitet aus dem Weißen Haus, Termine nicht mehr physisch, aber dann doch über Video wahrnehmend. Im Augenblick heißt es, die Termine sind erstmal alle gecancelt, wo Trump hätte dabei sein sollen. Vizepräsident Mike Pence übernimmt einiges. Der hat heute auch zum Beispiel einen Videocall übernommen, wo es um die Gefährdung von älteren Menschen durch das Coronavirus geht. Wie gesagt, die Wahlkampfauftritte, die eigentlich ja Trumps Ding sind und auch das Ding seiner Anhänger, das brauchen beide Seiten, um sich zu motivieren in diesem Wahlkampf. Der Präsident mindestens so sehr wie seine Anhänger, die werden jetzt fürs erste Mal ausfallen. Und falls Mike Pence davon einige übernimmt, dann wird das wahrscheinlich nur ein schwacher Ersatz für den Präsidenten sein.
Danke, Doris Simon, live aus Washington, unsere US-Korrespondentin. Trumps Wahlkampf liegt also erstmal auf Eis. Welche Auswirkungen hat die Infektion insgesamt auf die Wahl? Das habe ich vor der Sendung mit Michael Wertz vom Center for American Progress besprochen, einem eher prodemokratischen Think Tank in Washington. Meine erste Frage an ihn: Ist das das Ende von Trumps Wahlkampfkampagne?
Das ist insofern das Ende der Wahlkampfstrategie des Präsidenten, als er ja darauf gesetzt hatte, sehr viele Massenveranstaltungen zu machen, noch nach der Diagnose seiner Mitarbeiterin, bei der er sich wahrscheinlich angesteckt hat, hat er einen Fundraiser gemacht hier in Washington im Trump Hotel und war mit vielen Leuten zusammen. Eine Reise nach Florida ist jetzt gerade abgesagt worden. Also für ihn bedeutet das ein massiver Einschnitt und es wird sich zeigen, wie der Präsident damit umgeht.
Bislang hat er ja auch inhaltlich alles dafür getan, um das Thema Corona rauszuhalten aus dem Wahlkampf wegen seiner mangelhaften Krisenpolitik. Das ist jetzt grandios gescheitert. Wie sehr schadet ihm das?
Das schadet ihm enorm. Also es gibt natürlich wie immer hier in diesem Meinungsumfrage verrückten Vorwahl Amerika sofort Blitzumfragen, die signalisieren, dass Joe Biden davon profitiert, dass die Glaubwürdigkeit des Präsidenten, die ja ohnehin schon angeschlagen ist, weiter sinkt. Und die Washington Post hat ein ganz nettes Video heute zusammengestellt, wo sie 34 Videoausschnitte hatten, wo der Präsident sagt, das Coronavirus wird wie von alleine verschwinden, dass er sich jetzt infiziert hat und seine Frau auch dabei ist und wahrscheinlich noch eine ganze Reihe von hochrangigen Mitarbeitern. Hinzu kommt, dass 19 Mitglieder des Secret Service, also der Wachtruppe des Präsidenten, auch infiziert sind. Zum Teil haben sich diese Leute angesteckt auf Wahlkampfveranstaltungen, zu denen sie hin mussten. Das ist alles ein politisches Desaster für ihn und das ist auch einer der Gründe darum, warum das Weiße Haus und auch der Präsident versucht, die Sache jetzt im Moment klein zu reden.
Wenn Sie schon Umfragen ansprechen, vor 4 Jahren waren ja die Gerüchte im Umlauf und die Hinweise, dass Russland sich da in den Wahlkampf eingemischt hat und dass vor allem Trump auch auf russische Hilfe gesetzt hat, das hat ihm nicht geschadet im Endeffekt. Meinen Sie, das wird jetzt anders sein?
Die Tatsache, dass der Präsident sich jetzt infiziert hat, wird den harten Unterstützerinnen und Unterstützern überhaupt keine Anregung zum Nachdenken geben, weil die sind ja von ihm viel gewöhnt und vertrauen ihm auch blind. Die Frage ist, ob die Wählerinnen und Wähler, auf die es ankommt, und das sind insbesondere 2 Gruppen, bei denen der Präsident im Moment an Unterstützung verliert, nämlich konservative Frauen und ältere weiße Amerikanerinnen und Amerikaner, ob bei diesen beiden Gruppen noch einmal deutlich wird, dass angesichts von über 207.000 Toten, die wir inzwischen zu beklagen haben, und der Tatsache, dass ein Präsident diese ungeheure Gesundheitskrise über ein halbes Jahr lang kleingeredet hat und selber sich infiziert hat, den Leuten noch mal einmal vor Augen führt, dass dies eine Person ist, der sie vielleicht nicht mehr 4 Jahre lang ihr Vertrauen schenken sollten.
Sein Herausforderer Biden, der will seinen Wahlkampf jetzt trotz allem fortsetzen. Kann Biden das nutzen, dass Trump jetzt erstmal ausfällt, oder wird ihm das als unsensibel dann ausgelegt?
Nein, ich denke, das ist unsensibel oder nicht. Eine so verhärtete politische Situation, gerade nach dieser entsetzlichen Präsidentschaftsdebatte, die wir diese Woche haben über uns ergehen lassen, wo der Präsident ja seinen Gegenkandidaten beleidigt, angegriffen, Familienmitglieder bloßgestellt hat auf eine Art und Weise, die nicht mehr entschuldbar war, dass jetzt Joe Biden hier weiterhin versucht, sich zu positionieren, das wird ihm niemand zum Vorwurf machen. Man muss auch dazu sagen, dass die demokratische Kampagne ja sehr viel zurückhaltender und vorsichtiger geführt wurde. Bisher gibt es keine demokratischen Aktivisten, die ins Feld geschickt wurden und an Haustüren klopfen und versuchen, vor Ort Leute zu überzeugen, eben aus Rücksichtnahme auf die schwierige Gesundheitssituation. Die Trump-Kampagne hat das anders gemacht. Die haben bisher schon an 19 Millionen Türen geklopft. Darüber gibt es auch Statistiken. Also insofern ist Joe Biden hier in einer etwas besseren Situation. Er wird sich in den kommenden 6 oder 7 Tagen hier mehr Medienpräsenz erarbeiten können. Auf der anderen Seite hat er auch relativ schnell reagiert, dem Präsidenten und seiner Frau sofort das Beste gewünscht und eine schnelle Genesung. Also Biden bleibt sich selber treu und versucht zu zeigen, dass man auch mit Würde und Anstand in der Politik tätig sein kann.
Das nächste TV-Duell der beiden ist aber jetzt fraglich. 15. Oktober war dafür eigentlich terminiert. Jetzt steht mehr im Fokus das Duell der Vizekandidaten Pence gegen Harris am kommenden Mittwoch. Gewinnt das an Bedeutung jetzt?
Das ist eine interessante Frage. Ja, das Duell der Vizepräsidentschaftskandidaten und Kandidatinnen wird an Bedeutung gewinnen. Nicht nur, weil unklar ist, ob es am 15. Oktober in Michigan noch eine 2. Präsidentschaftsdiskussion geben wird, weil das hängt natürlich vom Gesundheitszustand des Präsidenten ab, sondern auch, weil am vergangenen Dienstag in Cleveland die Sache so dermaßen aus dem Ruder gelaufen ist. Und hinzu kommt, dass Kamala Harris ja eine neue Figur ist in der politischen Szenerie. Sie hat auf dieser Diskussion die Möglichkeit, sich 4 Millionen Amerikanerinnen und Amerikanern vorzustellen. Und sie ist natürlich auch eine wichtige Integrationsfigur. Sie ist die einzige Frau im Rennen und sie verfügt auch über lateinamerikanische, jamaikanische und indische Wurzeln, ist also in gewisser Weise eine Repräsentation des heterogenen und vielfältigen Amerika. Ich denke, dass da sehr viel Interesse sich entwickeln wird. Und sie ist natürlich auch in einer Konfrontation mit Mike Pence, einem sehr konservativen, fundamentalistisch-protestantischen Gegenkandidaten, und die Gelegenheit, dort scharfe Akzente zu setzen und Unterscheidungen deutlich zu machen, wird sie sich sicher nicht entgehen lassen.
Herr Wertz, zum Schluss muss ich Ihnen noch eine Frage stellen, denn vor allem in sozialen Netzwerken sind heute auch Gerüchte kursiert, dass diese Corona-Positiv-Diagnose bei Trump eigentlich nur erfunden war, um bei leichtem Krankheitsverlauf beziehungsweise um später dann Corona verharmlosen zu können. Ist das vorstellbar?
Nein, das ist selbst in diesem Weißen Haus nicht vorstellbar. Und ich glaube, man muss sich auch immer vergegenwärtigen, dass Verschwörungstheorien immer falsch sind und dass, wenn man sich auf so etwas einlässt als politische Kriterien, dass man sich dann auch ganz schnell auf die Seite der Gegenaufklärung begibt. Das macht überhaupt keinen Sinn, hier zu spekulieren. Im Weißen Haus sind so viele Leute mit dem Präsidenten befasst. Es gibt so viele Informationen über das, was er jeden Tag tut. Und es sind so viele auch mit involviert, die jetzt nicht zu seinen politischen Nominierten gehören, sondern als Verwaltungsbeamte, Sicherheitsbeamte und so weiter ihre Pflicht erfüllen. Die Vorstellung, dass er dort in diesem Kontext so einen Versuch einer Scharade produzieren könnte, um dann zu zeigen, es ist ja gar nicht so schlimm, ich habe das gut durchgestanden, das ist unvorstellbar. Ich glaube, das zeigt auch zum einen den Vertrauensverlust in das Weiße Haus, das ist ein legitimes Anliegen, aber zum anderen auch die Schnelligkeit, mit der wildeste Verschwörungstheorien im Moment im politischen Diskurs sich Platz verschaffen. Und das ist eine bedenkliche Entwicklung in den USA wie auch in Europa.
Michael Wertz vom Center for American Progress, einer eher pro-demokratischen Denkfabrik in Washington. Und jetzt wird gemeldet, dass Donald Trump doch ins Militärkrankenhaus Walter Reed verlegt wird, als Vorsichtsmaßnahme, wie es heißt. Deutschlandfunk, 23 Uhr gleich 25, das war der Tag. Seit langem ist er ein eingefrorener Konflikt. Jetzt ist er wieder aufgeflammt. Seit 1994 gilt in der Region Bergkarabach eigentlich eine Waffenruhe. Seit wenigen Tagen ist die hinfällig. Armenien hat sich jetzt aber zu Gesprächen über eine erneute Waffenpause bereit gezeigt. Die Kämpfe gehen unterdessen aber weiter. Paulina Milling.
Zerschlagene Fensterscheiben, eine große Staubwolke und durchlöcherter Teer auf der Straße in Stepanakert. Die Internetvideos zeigen Zerstörungen nach einem Angriff auf die Hauptstadt der nicht anerkannten Republik Bergkarabach. Die Geschosse landeten wohl in der Nähe des Gebäudes des Katastrophenschutzes. Mehrere Menschen sollen verletzt worden sein. Armenien macht dafür Aserbaidschan verantwortlich. Auf den veröffentlichten Videos aus Stepanakert ist außerdem Fliegeralarm zu hören. Es seien die bisher schwersten Angriffe auf die Stadt gewesen, schrieb der bekannte Menschenrechtsaktivist aus Bergkarabach, Artak Beglarian. Außerdem ist auf weiteren Fotos und Videos im Internet zu sehen, wie ein Geschoss eine Landstraße trifft. Die Straße wurde dadurch offenbar beschädigt. Es bleibt noch unklar, wie schwer. Diese Straße soll eine der insgesamt zwei Strecken sein, die Bergkarabach mit Armenien verbinden. Die andere Strecke soll aus Sicherheitsgründen für den Verkehr gesperrt worden sein. Die Kämpfe um Bergkarabach dauern seit Sonntag an. Beobachter berichten, dass sie immer intensiver werden. Aserbaidschan und Armenien setzen schwere Artillerie, Kampfflugzeuge, Panzer und Raketensysteme ein. Eine große Anzahl an Streitkräften ist mobilisiert. Bergkarabach ist mit seinen ca. 145.000 Einwohnern völkerrechtlich aserbaidschanisches Territorium. Dort leben aber überwiegend Armenier, die eine eigene, nicht anerkannte Republik ausgerufen haben und von Armenien unterstützt werden. Die Auseinandersetzung um dieses Gebiet dauert seit fast 30 Jahren. Eine diplomatische Lösung für den Konflikt konnte bisher nicht gefunden werden.
Ausnahmsweise mal ganz pünktlich hat heute der EU-Gipfel geendet. Am zweiten Tag berieten die Staats- und Regierungschefs darüber, wie Europas Wirtschaft stärker und eigenständiger werden kann. Zuvor gab es aber die obligatorische Marathonsitzung. Erst tief in der Nacht hatten sich die Gipfelteilnehmer doch noch auf Sanktionen gegen Belarus einigen können. Zypern hatte sein Veto zurückgenommen und damit eine Blamage verhindert. Paul Vorreiter zum Abschluss des Gipfels.
Und schon wieder wurde es für die EU-Staats- und Regierungschefs und Chefinnen eine kurze Nacht. Denn zuvor hatten sie sich 10 Stunden lang vor allem mit der Frage beschäftigt, wie hart sie im Erdgasstreit gegenüber der Türkei auftreten wollen, nachdem Zypern mit Unterstützung von Frankreich und Österreich auf Sanktionen pochte und selbst Sanktionen gegen Belarus blockierte. Am Ende fand sich eine Formel, mit der beide Lager leben können, auch diejenigen, die die Türkei etwa als Partner in der Migrationspolitik nicht verprellen wollen.
Uns ist hier auf der einen Seite gelungen, deutlich zu machen, dass die berechtigten Anliegen von Griechenland und Zypern von uns als Mitgliedstaaten natürlich getragen werden, dass wir aber eine strukturelle, gute Beziehung mit der Türkei wollen,
sagte Kanzlerin Merkel. Konkret bedeutet das, die EU-Mitgliedsländer wollen gegenüber Ankara die Tür einen Spalt weit offen halten. Sie wollen die Türkei dazu ermuntern, einen wie mit Griechenland eingeschlagenen Weg der Entspannung auch mit Zypern zu gehen. Im Gegenzug zeigen sich die EU-Staaten bereit, über Handelserleichterungen und die Ausweitung der Zollunion zu sprechen, was bereits 2016 ins Auge gefasst wurde. Gleichzeitig bekennen sie sich dazu, alle zur Verfügung stehenden Instrumente zu nutzen, sollte die Türkei einseitig aggressiv gegen Zypern vorgehen. Das heißt, die Option von Sanktionen bleibt auf dem Tisch. Beim Treffen im Dezember wird das Thema spätestens nochmal zur Wiedervorlage gebracht. Der Kompromiss ebnete dann den Weg für die schon heutige Umsetzung einer Sanktionsliste mit 40 Personen, die im Zusammenhang mit Gewalt und Wahlmanipulation in Belarus stehen. Nicht auf der Liste, zumindest noch nicht, Präsident Lukaschenko. Mit großer Genugtuung kann ich sagen, dass der Rat den von uns vorgeschlagenen Wirtschaftsplan für ein demokratisches Belarus gebilligt hat. Freute sich Polens Premier Mateusz Morawiecki. Gemeint ist, dass die Staats- und Regierungschefs die Kommission nun auffordern, Formen der wirtschaftlichen Unterstützung für einen demokratischen Wandel in Belarus auszuarbeiten. An Tag 2 dominierten weniger kontroverse Themen den Gipfel, dafür eine ganze Bandbreite an unterschiedlichen Themen. Eine Reihe von Ländern hatte angestoßen, den Umgang mit der Corona-Krise auf europäischer Ebene anzusprechen, darunter Österreich.
All die Bereiche, wo man sich koordinieren kann, die müssen besprochen werden. Beginnt bei der Impfung, wo es am besten läuft, und das endet bei den Reisewarnungen und Reiseregeln, wo es am schlechtesten läuft,
sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz. In ihrer Erklärung versprechen die Staats- und Regierungschefs, das Thema regelmäßig wieder aufzugreifen, und sie ermuntern die EU-Kommission, ihre Bemühungen um einen Impfstoff fortzusetzen. Zudem debattierten die EU-Spitzen darüber, wie Europa digital souveräner werden, sich also im Wettbewerb mit den USA und China behaupten kann. Vorgesehen sind eigene Standards, europäische Industriedaten sollen besser ausgetauscht, europäische Clouds geschaffen werden. Den Aufholprozess im Digitalen wollen sich die Staats- und Regierungschefs auch was kosten lassen. Mindestens 20% des geplanten Corona-Wiederaufbauprogramms sollen dafür reserviert werden. Schon in 2 Wochen sehen sich die EU-Staats- und Regierungschefs wieder. Dann könnte es unter anderem um eine gemeinsame Reaktion gegenüber Russland auf die Vergiftung des Kreml-Kritikers Nawalny gehen. Allen voran dürfte der Fokus aber auf die entscheidende Phase in den schwierigen Verhandlungen um das Brexit-Nachfolgeabkommen liegen. Irland und die EU-Kommission hatten heute dazu ihre Sichtweise dargelegt, aber wir haben die Debatte heute nicht eröffnet, denn wie Sie wissen, werden wir uns beim Oktobertreffen substanzieller damit auseinandersetzen, kündigt der EU-Ratspräsident Charles Michel an.
Soweit Paul Vorreiter. Morgen Nachmittag wollen sich der britische Premier Johnson und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen übrigens per Video zusammenschalten, um über weitere Schritte im Brexit zu beraten. Die Reaktionen auf die genannten Sanktionen gegen Belarus haben nicht lange auf sich warten lassen. Heute unter anderem wurden alle Akkreditierungen ausländischer JournalistInnen annulliert. Dazu Marta Wilczynski.
Als zynisch und herzlos bezeichnete das belarussische Außenministerium die Entscheidung aus Brüssel. Die EU, so heißt es in einem ausführlichen Statement, sei in einem konstruierten, illusorischen Bild gefangen, das die legitime Regierung ausnahmslos als böse darstelle. Mit Blick auf die Visasanktionen, die von Seiten der EU gegen eine Reihe belarussischer Beamter beschlossen wurden, führt die belarussische Seite ab heute eine Gegensanktionsliste ein. Das heißt, dass Belarus nun seinerseits bestimmten Personen die Einreise verweigert. Die Namensliste werde aber, gemäß der geltenden diplomatischen Praxis, nicht veröffentlicht, heißt es in der Stellungnahme. Auch der Kreml reagierte auf die Beschlüsse aus Brüssel. Es sei ein positives Zeichen, so Sprecher Peskow, dass Lukaschenko nicht auf der Liste stehe. Generell würde man in Moskau Sanktionen sehr negativ bewerten. Sie seien eher ein Zeichen der Schwäche als der Stärke. Einen Staatschef mit auf eine solche Liste zu setzen, würde alle Kontakte zu dem jeweiligen Staat abbrechen, mahnte der Kreml-Sprecher abschließend. Alexander Lukaschenko selbst hatte zuvor immer wieder erklärt, dass Sanktionen ihm nichts anhaben könnten, bezeichnete die Maßnahmen allerdings als feindselige Einmischung von außen. Erst 2016 hatte die Europäische Union ihre Sanktionen gegen Belarus aufgehoben. Damals hatte Lukaschenko einige politische Gefangene freigelassen und die EU dies als Zeichen für eine positive Entwicklung gewertet.
Deutschlandfunk kurz nach 11:30 und wir bleiben damit bei unseren Kurznachrichten in dieser Sendung. Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Röhrig, fordert umfassende Maßnahmen zur Bekämpfung von sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen, auch mit Blick auf die Bundestagswahl im kommenden Jahr. Katrin Schirner.
Lüchte, Bergisch Gladbach, Münster, diese Orte stehen für spektakuläre Missbrauchsfälle mit vielen Opfern. Doch das Problem beschränkt sich keineswegs auf diese bekannt gewordenen Fälle. 2019 wurden 13.000 Fälle gemeldet, dazu mehr als 12.000 Fälle von Abbildungen sexueller Gewalt an Kindern im Internet. Die Fallzahlen steigen beständig und die Dunkelziffer ist enorm. Diese Kinder zu schützen sei eine vorrangige nationale Daueraufgabe, sagt der unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Missbrauchs von Kindern, Johannes Wilhelm Röhrig. Er fordert bessere Aufklärung, die Qualifizierung und Sensibilisierung von Lehrern, Erziehern und Sozialarbeitern, feste Anlaufstellen, die für Opfer und Zeugen leicht erreichbar sind. Der Ruf nach härteren Strafen sei zwar verständlich, wichtiger aber, so Röhrig, sei es, den Ermittlungsdruck zu erhöhen, also das Risiko für Täter entdeckt zu werden, vor allem im Netz. Auch die Therapieangebote für Opfer und für Täter müssten ausgebaut werden.
In der spanischen Hauptstadt Madrid gelten seit 22 Uhr neue Corona-Ausgangssperren. Marc Dugge.
Die neuen Einschränkungen treffen neben Madrid auch 9 Vororte. Ihre Einwohner dürfen nur noch in Ausnahmefällen ihre Gemeinden verlassen, etwa aus Arbeitsgründen. Ausflüge, Urlaubsreisen oder Freunde in anderen Städten besuchen, das geht vorerst nicht mehr. In den betroffenen Ortschaften müssen Bars und Restaurants ab 23 Uhr schließen. Bei der Zahl der Besucher gelten strikte Obergrenzen. Auch Geschäfte dürfen nur noch die Hälfte an Kunden empfangen. An privaten Treffen dürfen maximal 6 Personen teilnehmen. Die spanische Regierung hatte die Einschränkungen durchgesetzt gegen den Widerstand der Madrider Regionalregierung. Die hält die Maßnahmen für überzogen und gleichzeitig wirkungslos. Der Madrider Justizminister López erwartet für die Stadt ein großes Chaos. Er hat die Bevölkerung dafür bereits um Entschuldigung gebeten. In Madrid ist die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen Wochen immer weiter gestiegen. Sie liegt aktuell bei 287 Fällen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von 7 Tagen.
Die Bundesregierung hat ganz Schottland sowie Teile Englands und weite Teile der Niederlande zu Corona-Risikogebieten erklärt. Auch innerhalb Deutschlands gibt es Corona-Hotspots. Dazu zählt unter anderem der Berliner Bezirk Mitte. Markus Sambale.
Wie kompliziert es ist mit dem Flickenteppich der Corona-Regeln in Deutschland, das bekommen jetzt auch die Abgeordneten des Bundestags zu spüren. Der Hintergrund? Ausgerechnet Berlin-Mitte hat diese Woche die kritische 50er-Marke von Corona-Neuinfektionen überschritten. Also der Bezirk, in dem Regierungs- und Parlamentsgebäude liegen und viele Abgeordnete während der Sitzungswoche wohnen. Das Problem? In Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz gelten Quarantänevorschriften, auch für Reisende, die aus innerdeutschen Risikogebieten kommen. Davon betroffen wären im Prinzip auch die Bundestagsabgeordneten, die aus Berlin-Mitte in ihre Heimatwahlkreise zurückkommen. Darauf hat die Bundestagsverwaltung die Abgeordneten in einem Aktenvermerk hingewiesen, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Darin gab es gleichzeitig Entwarnung für die Parlamentarier, denn es gelten spezielle Ausnahmeregelungen für reisende Bundestagsabgeordnete. Sie müssen nicht in Quarantäne. Alle anderen Reisenden aus Risikogebieten sollten sich genau informieren. Stichwort Flickenteppich. Schleswig-Holstein etwa weist den Bezirk Berlin-Mitte ausdrücklich als Risikogebiet aus. Damit greift auch die Quarantänepflicht. Mecklenburg-Vorpommern dagegen betrachtet den gesamten Stadtstaat Berlin, wo die Infektionszahlen im Durchschnitt niedriger liegen. Und deshalb wird von Reisenden aus Berlin dort derzeit auch keine Quarantäne verlangt.
Eine europäische Bürgerinitiative gegen die Käfighaltung von Nutztieren hat die nötige Anzahl Unterschriften erreicht. Stefan Überbach.
Es ist die inzwischen 6. erfolgreiche europäische Bürgerinitiative. Rund 1,4 Millionen Bürgerinnen und Bürger unterstützen die Forderung von End the Cage Age nach einem Ende der Käfighaltung von Nutztieren. Die Organisatoren fordern die EU-Kommission auf, sich für eine tiergerechte Haltung ohne Käfige stark zu machen. In der Europäischen Union würden hunderte Millionen von Nutztieren für den größten Teil ihres Lebens hinter Gittern gehalten. Das verursache großes Leid. Die Käfighaltung von Geflügel oder Einzelboxen für Kälber müssten EU-weit verboten werden. Fast 500.000 der Unterschriften für End the Cage Age kam nach Angaben der Kommission aus Deutschland. Auch in den Niederlanden war die Rückendeckung für die Forderungen groß. Europäische Bürgerinitiativen gibt es seit 2012. Wenn für eine Forderung 1 Million Unterstützer aus mindestens 7 Mitgliedstaaten zusammenkommen, muss sich die EU-Kommission innerhalb von 3 Monaten mit dem Thema beschäftigen. Erfolgreich waren aber bisher nur wenige Initiativen. Aktuell werben 12 politische Projekte um Unterstützung. Verlangt wird etwa ein bedingungsloses Grundeinkommen in der gesamten EU, ein freier Zugang zu Corona-Medikamenten für alle oder ein besserer Schutz der Bienen.
Der UN-Sicherheitsrat hat die Libyen-Resolution gegen Schleuserboote verlängert. Peter Mücke.
Auf Grundlage der Resolution können für ein weiteres Jahr Schiffe auf hoher See vor der Küste Libyens kontrolliert und beschlagnahmt werden. Ziel ist es, das Schleusen von Migranten und Menschenhandel zu unterbinden. Die Resolution, die der UN-Sicherheitsrat einstimmig angenommen hat, verurteilt den Schmuggel von Menschen. Er untergrabe den Stabilisierungsprozess in Libyen und gefährde das Leben hunderttausender Menschen. Schleuserbanden nutzen die instabile Lage in dem nordafrikanischen Staat nach dem gewaltsamen Sturz von Diktator Gaddafi, um von der libyschen Küste Migranten aus afrikanischen und arabischen Ländern nach Europa zu bringen. Nach Schätzungen sind dabei seit 2014 20.000 Menschen gestorben. Der stellvertretende deutsche UN-Botschafter Sauter nannte die Resolution einen Aufruf an die Welt zu handeln. Er bekräftigte zudem, dass die im März gestartete EU-Operation Irini fortgesetzt werde. Damit soll das UN-Waffenembargo gegen Libyen kontrolliert werden.
Die Finanzmärkte haben zunächst mit großen Verlusten auf die Corona-Infektion von US-Präsident Donald Trump reagiert, dann sich aber wieder gefangen. Der US-Leitindex Dow Jones ging am Ende 0,48% ins Minus. Ähnlich ging es auch beim deutschen Index DAX. Dieter Rick.
Die Corona-Infektion von US-Präsident Trump hat die Aktienmärkte heute in Atem gehalten und die Kurse nach unten gezogen. Der DAX ging am letzten Handelstag der Woche mit einem Minus von gut 0,3% bei 12.689 Punkten aus dem Handel. Damit konnte er aber die Verluste, die zeitweise 1,5% betrugen, unter dem Strich eingrenzen. Nach einem furiosen Wochenstart war es der vierte Verlusttag in Folge. Insgesamt blieb trotzdem ein Wochenplus von 1,8% übrig. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen verzeichnete ein Minus von fast 0,4%. Mit großem Interesse hatten Anleger auf die US-Arbeitsmarktzahlen für den September gewartet. Aber auch diese Daten konnten die Investorenlaune nicht aufhellen. Zwar hat sich die Situation auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt nach dem dramatischen Corona-Einbruch auch im September wieder verbessert, doch das Tempo der Verbesserung hat sich im Vergleich zu den Vormonaten merkbar verlangsamt. Die Arbeitslosigkeit in den USA liegt weiter deutlich höher als vor der Corona-Krise. Zu den Gewinnern im DAX zählen die Papiere von E.ON und RWE. Sie gehören zu den sogenannten defensiven Werten, weil sie sich auf Aktienmärkten im Abwind besser schlagen als andere Werte. E.ON und RWE-Papiere legten bis zu 1,9% zu. Auf der Verliererseite mit einem Verlust von gut 3% stand hingegen erneut die Aktie von Bayer. Erst gestern hatten Anleger das Papier unter anderem wegen schlechter Geschäftsaussichten für das kommende Jahr mit einem Abschlag von 13% abgestraft.
Soweit der Verlauf an der deutschen Börse von Dieter Reg. Sie hören die Tageszusammenfassung im Deutschlandfunk, 23.41 Uhr. Jetzt steht Aussage gegen Aussage. Bei der Aufklärung des Debakels um die Pkw-Maut ist die Suche nach der Wahrheit weiterhin schwierig. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und Manager der einstigen Betreiberfirmen, die mussten gestern im Untersuchungsausschuss im Bundestag erscheinen. Die Marathonsitzung dauerte bis in den frühen Morgen hinein. Wohl auch, weil sich beide Seiten in zentralen Punkten deutlich widersprechen. Und die Deutung dieser Aussagen, die fällt ebenfalls je nach Parteibuch höchst unterschiedlich aus, wie Katharina Hamberger berichtet.
Für die Parteifreunde von Andreas Scheuer ist nach der mehr als 17 Stunden dauernden Mautuntersuchungsausschusssitzung klar. Für den Minister, aber auch für die CSU, ist diese gut gelaufen.
Wir sind zufrieden. Und wenn mich heute oder gestern Vormittag jemand gefragt hat, ist Minister Scheuer, kommt er und bleibt er Minister? Ja, er war da, er ist Minister und er bleibt Minister.
Sagt der Christsoziale Ulrich Lange. Die Opposition sieht das, wenig überraschend, anders.
Der Minister ist heute in schweres Fahrwasser geraten. Drei Zeugen haben ihn mit ihren Aussagen schwer belastet. Er hat sich nicht verteidigen können, weil er an den entscheidenden Stellen Erinnerungs- und Wissenslücken hat.
So der Grüne Stefan Kühn heute Morgen nach der Sitzung. Eine der zentralen Fragen für die Opposition. Hat Verkehrsminister Scheuer das Parlament belogen, indem er im Bundestag gesagt hat, es habe kein Angebot der Betreiber der Maut gegeben, mit dem Vertragsabschluss noch zu warten, bis der EuGH über die Klage gegen die deutsche Pkw-Maut entschieden hat. Nun waren gestern vor Scheuer unter anderem 3 Zeugen geladen, die nun genau dazu Stellung nehmen sollten. Die Manager der Betreiberfirmen Volker Schnäble von Autoticket, Klaus-Peter Schulenberg von Eventim und der Österreicher Georg Kapsch von Kapsch Trafficcom. Vor der Ausschusssitzung war bereits ein Gedächtnisprotokoll eines Treffens der Betreiber mit Scheuer aufgetaucht, in dem der Aussage des Ministers widersprochen wird. Allerdings war dieses von einer Person angefertigt worden, die nicht selbst bei dem Gespräch, das nicht protokolliert worden ist, dabei war. Nun sollten also die geladenen Manager der Firmen, die sich mit dem Minister getroffen haben, gefragt werden, ob sie Scheuer dieses Angebot unterbreitet hätten, noch zu warten. Deren Aussage? Ja, das hätten sie. War das also der Beweis, dass Scheuer gelogen hat? Das lässt sich auch nach dieser Sitzung nicht eindeutig feststellen. Denn Scheuer sagte in seiner Befragung, nach seiner Erinnerung habe es kein Angebot gegeben, die Unterzeichnung des Vertrags zu verschieben. Ähnlich äußerte sich Gerhard Schulz, heute bei Toll Collect und davor Staatssekretär im Verkehrsministerium. Am Ende des Tages steht nun also Aussage gegen Aussage. Die Opposition jedoch ist überzeugt,
dass die Betreiber in diesem Punkt ja glaubwürdig sind. Es gab dieses Angebot,
sagt Oliver Luksic von der FDP heute Morgen im Deutschlandfunk. Der Liberale geht außerdem davon aus, dass Scheuer die Betreiber aufgefordert habe, die Unwahrheit zu sagen. Scheuer reagierte darauf bei Twitter und schrieb wörtlich, Oliver Luksic lügt. Das ist die Wahrheit. Die SPD wiederum ist einerseits zurückhaltend in ihrem Urteil über Scheuers Aussage.
Es gibt für mich keinen Hinweis, dass dort die Unwahrheit gesagt wurde. Insofern muss ich das so hinnehmen, wie es gesagt wurde.
So die Sozialdemokratin Kirsten Lühmann. Andererseits meint der Generalsekretär der SPD, Lars Klingbeil, auch, es gehe um sehr ernste Vorwürfe gegen den Minister und hohen Schaden für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Die SPD werde weiter darauf dringen, dass Vorwürfe aufgeklärt werden. Und Klingbeil formuliert eine indirekte Rücktrittsforderung an den Verkehrsminister. Jede Partei entscheide, wer für sie als Minister im Kabinett sitze. CSU-Chef Markus Söder könne sich nicht länger wegducken. Nach vielen Stunden Ausschusssitzung bleiben also viele Fragen zum gescheiterten CSU-Projekt Pkw-Maut offen. Und neue sind hinzugekommen. Die Opposition will nun demnächst eine Gegenüberstellung von den Managern der Betreiberfirmen und Scheuer und zudem weitere Zeugen hören.
Verkehrsminister Scheuer bleibt unter Druck. Das war der Bericht aus unserem Hauptstadtstudio von Katharina Hamberger. Heute vor 30 Jahren in Ostberlin tagt die Volkskammer zum letzten Mal. Sie verabschiedet sich dann feierlich. DDR-Ministerpräsident Lothar de Maizière sagt dann später in einer Fernsehansprache, in wenigen Stunden tritt die Deutsche Demokratische Republik der Bundesrepublik Deutschland bei. Bundeskanzler Helmut Kohl kündigt an, in wenigen Stunden wird ein Traum Wirklichkeit. Morgen jährt sich die offizielle deutsche Einheit zum 30. Mal. Über Träume, Hoffnung und Versprechen wurde dazu heute auch im Bundestag gesprochen. Johannes Kuhn hat zugehört.
Der Blick zum 30. Jahrestag der deutschen Einheit geht erst einmal zurück, um so die Gegenwart erklären zu können. Es gehe weiterhin um Anerkennung, stellt Sachsens grüne Justizministerin Katja Mayer fest. Doch Anerkennung sei inzwischen ein fast schon toxisches Wort.
Manch einer im Osten fordert sie seit Jahrzehnten ein. Und das, was er daraufhin bekommt, wirkt manchmal wie ein Westpaket zu DDR-Zeiten. Ja, es sind viele gute Sachen drin, aber das wirkliche Leben, das bleibt davon gefühlt unberührt.
30 Jahre Wiedervereinigung, das heißt auch eine Aufarbeitung der 90er Jahre. Und so zeigt sich der Unionsfraktionsvorsitzende und Westfale Ralf Brinkhaus selbstkritisch, als er die Umbrüche im Osten skizziert.
Nach dem 3. Oktober 1990 fing der Alltag an. Und der Alltag, das habe ich erst spät kapiert als jemand aus dem Westen, der war geprägt von Mühen, von Zweifeln, von Rückschlägen, von vielen, vielen Problemen, ob das nun Arbeitslosigkeit oder auch einfach der Verlust der eigenen Biografie oder Legitimation der Identitäten war. Und ich möchte mich ausdrücklich dafür entschuldigen, dass wir das im Westen vielleicht zu lange nicht gesehen haben.
Aufarbeitung der Nachwendezeit, das heißt für die Linke bekanntermaßen eine Aufarbeitung der Privatisierungen. Linke Co-Fraktionschef Dietmar Bartsch.
Die Treuhand war der Kardinalfehler der deutschen Einheit, meine Damen und Herren. Und wir brauchen hier nicht, weil damit Betriebe wiederkommen, wir brauchen hier dringend eine Aufarbeitung.
Die Lohnlücke zwischen Ost und West liegt im Schnitt noch bei 16%. Die Wirtschaftskraft liegt noch gut 20% auseinander. Doch es geht um mehr als materielle Angleichung. Laut einer neuen Deutschland-Trend-Umfrage sagen 3/4 der Ostdeutschen, dass der soziale Zusammenhalt in der DDR größer gewesen sei. 42% der Westdeutschen stimmen zu. Der sächsische AfD-Fraktionsvize Tino Chrupalla greift das Motiv auf.
Die DDR, sie war auch Zusammenhalt und Gemeinschaft in Stadt und Land,
im Privaten wie im Betrieb.
Insgesamt sei die Einheit ein Glücksfall, der von den DDR-Bürgern erkämpft worden sei, so der überparteiliche Konsens. Wir sind ein Land und das ist geglückt, sagt SPD-Finanzminister Olaf Scholz. Der Kanzlerkandidat spannt den Bogen von 1990 bis in die 2020er. Ein wiedervereinigtes Deutschland mitten in Europa habe damals auch Ängste ausgelöst, doch nun könne die Bundesrepublik in Brexit-Zeiten ein friedliches Europa zusammenhalten.
Wenn es uns gelingt, dass wir als Deutsche dafür sorgen, dass die Union in Europa gelingt, dann leisten wir den Beitrag, auf den viele gesetzt haben, als sie vor 30 Jahren gesagt haben, das soll klappen mit der deutschen Einheit und das unterstützt haben.
Und der FDP-Vorsitzende Christian Lindner blickt sogar auf das Jahr 2050 voraus und fordert die Einrichtung von Sonderwirtschaftszonen in Ostdeutschland.
Schaffen wir also Freiheitszonen, in denen wir die Möglichkeit geben, mit niedrigeren Steuersätzen zu arbeiten, in denen Neugründungen auf bestimmte Zeit von bürokratischen Vorgaben ausgenommen werden. Das machen wir also. Ostdeutschland in den nächsten 3 Jahrzehnten zu einem Chancenland.
Die offiziellen Feierlichkeiten zur deutschen Einheit finden am morgigen Samstag in Potsdam statt.
Debatte und Erinnern und auch sogar Entschuldigungen im Deutschen Bundestag anlässlich des Einheitstages morgen, Johannes Kuhn berichtete. Auffallend häufig war Frankreich in den vergangenen Jahren Schauplatz von islamistisch motivierten Attentaten. Manch einer sieht darin das Ergebnis einer ständig wachsenden Parallelgesellschaft dort. Dort könnten sich dann Menschen unbemerkt radikalisieren. Gegen diesen sogenannten Separatismus will Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nun vorgehen. Er hat Maßnahmen gegen diese und nicht nur muslimische Abspaltung von der Gesellschaft geplant. Jürgen König stellt sie uns vor.
Es dürfte das bedeutendste Projekt seiner restlichen Amtszeit werden. Staatspräsident Emmanuel Macron sagt den Separatismen in Frankreich den Kampf an. Dieser Plural ist ihm wichtig. Das Gesetz soll nicht als antimuslimisch verstanden werden. Gleichwohl steht der radikale Islam im Mittelpunkt des Vorhabens, stellt er doch in diesem Bereich das größte Problem Frankreichs dar.
Ce à quoi nous devons nous attaquer, c'est le séparatisme islamiste.
Wogegen wir uns wehren müssen, das ist der islamistische Separatismus. Er ist mit den Werten der Republik nicht vereinbar. Er hat Gegengesellschaften errichtet, Kinder werden nicht mehr zur Schule geschickt, in Sport- und Kulturvereinen werden Kinder und Jugendliche indoktriniert, wird die Gleichheit von Mann und Frau verneint und damit die Würde des Menschen.
La négation de nos principes, l'égalité entre les femmes et les hommes, la dignité humaine.
In ganzen Stadtvierteln Frankreichs, so Macron, würden inzwischen islamistische Grundsätze über die Gesetze der Republik gestellt. Die Republik habe an Terrain verloren, das müsse man zurückerobern. Der Radikalisierung und damit auch dem islamistischen Terror müsse der Nährboden entzogen werden. Das wirksamste Mittel dazu sei die Schule. Die Praxis mancher muslimischer Eltern, ihre Kinder nicht oder erst sehr spät in eine öffentliche Schule zu schicken, sei nicht hinnehmbar.
Aujourd'hui, plus de 50.000 enfants suivent l'instruction à domicile.
Heute werden über 50.000 Kinder in Frankreich zu Hause unterrichtet. Die Zahl steigt jedes Jahr. Jede Woche werden neue Fälle von Kindern bekannt, die außerhalb jedes Schulsystems aufwachsen. Jeden Monat werden von den Präfekturen Einrichtungen geschlossen, die als Schulen nie zugelassen wurden, illegale Schulen geführt von religiösen Extremisten.
Illegal, souvent administré par des extrémistes religieux.
Ab Sommer 2021 soll der Unterricht in den öffentlichen Schulen Frankreichs für alle Kinder ab 3 Jahren zur Pflicht werden. Unterricht in den Sprachen der Herkunftsländer mancher Schüler, zum Beispiel Arabisch, soll es nicht mehr geben. Religiöse Einrichtungen sollen stärker kontrolliert, gegebenenfalls auch schneller geschlossen werden. Sie müssen ihre Gelder offenlegen und für ihre Arbeit eine staatliche Zulassung erhalten. Damit soll vor allem die Finanzierung islamischer Einrichtungen aus dem Ausland unterbunden werden. Die Imam-Ausbildung in Frankreich wird verstärkt. Gleichzeitig sprach Emmanuel Macron heikle Punkte der französischen Geschichte an. Die Kolonialvergangenheit habe man jahrzehntelang verdrängt, die Traumata, die Tabus, die sie hinterlassen habe, seien kaum aufgearbeitet worden. Zudem seien viele Einwanderer und ihre Familien von vornherein in Ghettos untergebracht worden, ohne wirkliche Chance in der Französischen Republik erfolgreich sein zu können. Entsprechend soll nun mit dem Gesetzentwurf auch ein umfangreiches Programm für den sozialen Wohnungsbau einhergehen. Die Angehörigen des öffentlichen Dienstes werden zu absoluter Neutralität verpflichtet. Ausdrücklich erwähnte Macron jene Busfahrer städtischer Verkehrsbetriebe, die sich in letzter Zeit mehrfach geweigert hatten, verschleierte Frauen zu transportieren. Derlei dürfe es nicht mehr geben. Die Reaktionen auf Macrons Rede fielen zurückhaltend aus. Gelobt wurde die Eindeutigkeit des Gesetzesvorhabens. Ob es auch umsetzbar, ob es auch juristisch machbar sei, dazu gibt es erhebliche Zweifel. Manchem aus der rechtsbürgerlichen Opposition geht das Gesetzesvorhaben nicht weit genug. Die Religionsverbände haben sich noch nicht geäußert.
Jürgen König über Frankreichs Präsident Macron im Kampf gegen Parallelgesellschaften. Und jetzt zur Presseschau, trotz Feiertagsmorgen, zusammengestellt von Sonja Helmke, präsentiert von Katja Franke.
Wegen des Feiertags erscheinen viele Zeitungen nicht. Ein Thema, das die Kommentatoren beschäftigt, ist, dass sich US-Präsident Trump mit dem Coronavirus angesteckt hat. Der Kölner Stadtanzeiger bemerkt: Allzu sehr hat Trump immer wieder den starken Mann markiert. Allzu sehr auch hat er die Gefahr durch das Virus heruntergespielt. Monatelang und wieder besseres Wissen. Die Demokraten müssen sich jetzt zwar hüten vor Häme und Schadenfreude, hart, aber fair ist es indessen, seine Politik zu kritisieren und dabei einen zentralen Punkt festzuhalten. Der US-Präsident hat die Widersprüche, die ihm jetzt zu schaffen machen, selbst erzeugt. Zeit Online geht auf die Bedeutung von Trumps Infektion für den Wahlkampf ein. Die Sorge um seinen Gesundheitszustand und wie er sich entwickeln wird, dürfte die wenigen unentschlossenen Amerikanerinnen und Amerikaner, deren Unterstützung er gewinnen muss, eher zusätzlich abschrecken. Gut möglich, dass angesichts des soliden Vorsprungs von Herausforderer Biden der Wahlkampf damit vorbei ist. Und noch einmal, das Risiko ist real und die Folgen einer schweren Erkrankung sind politisch kaum abzusehen. Aus Sicht der österreichischen Zeitung Die Presse braucht Trump ein Wunder, um die Wahl noch zu gewinnen. Der US-Präsident wird den Corona-Fluch bis zum 3. November kaum abschütteln können. Er verkörpert nun die amerikanische Gesundheitskrise. Für Trump hätte es kaum schlimmer kommen können. Seine Kampagne ist lahmgelegt. Die Zeit läuft ihm davon. Den infizierten Präsidenten holen nun all die sorglosen, fahrlässigen und schwachsinnigen Äußerungen ein, mit denen er das Virus aus der Welt twittern wollte. Zum Tag der Deutschen Einheit schreibt das Westfalenblatt aus Bielefeld: Die wirtschaftlichen Kennzahlen lügen nicht, von der Gleichheit der Lebensverhältnisse sind wir weit entfernt. So nimmt es nicht Wunder, wenn sich laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung 60% der Ostdeutschen auch im Jahr 2020 noch immer als Bürger zweiter Klasse fühlen. Was der Osten braucht, ist Chancengleichheit im Wettstreit der Regionen. Und wer heute noch Dankbarkeit der Menschen in Ostdeutschland vermisst, liegt dramatisch falsch. Wenn schon, haben alle Deutschen dankbar zu sein angesichts des historisch beispiellosen Glücks einer gelungenen friedlichen Revolution. Die hessische Niedersächsische Allgemeine aus Kassel meint, dass der melancholische Blick vieler Ostdeutscher zurück mehr verschleiere, als er zeige. Denn den verlorenen Zusammenhalt gab es nicht, weil in der DDR alles klappte, sondern weil es dort an allem mangelte, vor allem an Freiheit. Deswegen war Nachbarschaftshilfe überlebenswichtig, wurde ständig improvisiert, half man sich in kirchlichen und anderen Gruppen. 30 Jahre nach der Wiedervereinigung steht Deutschland längst vor neuen, gewaltigen Herausforderungen. Wenn die Wiedervereinigung dafür heute noch eine Lehre geben kann, dann diese: Nur Freiheit und Selbstbestimmung sichern eine gedeihliche Zukunft.
Danke Katja Franke und Sonja Helmke für diese Presseschau. Zum Abschluss dieser Sendung: Das war der Tag im Deutschlandfunk. Alle Beiträge und Interviews dieser Sendung finden Sie auch nochmal online zum Nachhören auf dlf.de. Ich bin Jonas Rehse. Danke fürs Zuhören. Eine gute Nacht und einen schönen Feiertag.